Lieber Jubilar. Ja, kommt mir ein bisschen schwierig noch von Lippen, muss ich sagen. Klingt so alt. Passt noch gar nicht zu ihm, nicht? Darf der es ja weiter lieber Rudi sagen. Liebe Frau Liebig, liebe Mitbrüder, liebe Schwestern und Brüder, wenn Sie von hier weggehen, dann werden Sie so ein kleines Bildchen bekommen haben. Sehr praktisch. Kann man sich ins Gesangbuch legen. Ich mache das so, auch als Lesezeichen immer wieder und als Erinnerung. Aber es ist auch wert, eingehender angesehen zu werden. Denn in dem, was da zu sehen und zu lesen ist, wird ein Bild im übertragenen Sinn sichtbar. Ein Priesterbild. Sein Priesterbild. Seine Überzeugung, was für einen Priester heute wichtig ist, das, wonach er sich ausstreckt. So will ich als Priester sein. Das, woran Sie alle ihn messen und erinnern dürfen. Und da es sich ja nun schon seit 25 Jahren streckt, werden wir möglicherweise auch feststellen, ja, so ist er. Oder das haben wir schon von ihm gehört. Was für ein Priesterbild steckt denn in dem Bildchen? Ich fange mal mit dem einfachsten an, es ist ja auch abgedruckt auf dem Liedheft. Das sind zwei Träger, zwei, nicht einer. Das Erste, was er mit diesem Bild sagt, und in der Einführung haben wir es ja schon gehört, als Priester will er ein Mensch der Gemeinschaft sein. Den Dienst, den kann und will er nicht als Einzelkämpfer tun, sondern in Gemeinschaft. Das heißt sicherlich als Erstes in Gemeinschaft mit Gott. Das ist selbstverständlich. Aber vor allen Dingen auch in Gemeinschaft mit vielen Menschen. In der Gemeinschaft der Familie, in der Gemeinschaft von Priestern, hier konkret im Schönstatt Priesterbund. Ich denke, manche erinnern sich noch an den 50. Geburtstag, da stand der Benno hier, wo ich hätte stehen sollen, und er hat, glaube ich, viel erzählt, hab's ja nicht gehört, nur nachher, aus dem Leben der Gruppe und des Kurses. Deshalb tue ich das heute nicht. In der Gemeinschaft der Gemeinde und der Gemeinschaften, in denen und für die er Priester ist. Und deswegen ist das heute auch nicht nur sein Fest, sondern das Fest der Gemeinde, der Gemeinschaften. Und wenn wir heute, wie ich das so vermute, weil ich ihn gut kenne, einiges geboten bekommen, von dem wir zehren können, dann verstehe ich das auch als Zeichen des Dankes an Sie alle, an euch alle, dass ihr uns damit sagt, in meinem alltäglichen Dienst, da zehre ich von euch, die ihr mitgeht, mit anpackt, mittragt. Das kommt in dem Bild ja auch zum Ausdruck. Die gehen nicht nur gemeinsam nebeneinander her, die tragen gemeinsam etwas. Eine Gemeinschaft ist nicht für sich selbst da. Gemeinsam haben wir eine Aufgabe, stehen wir in einem Dienst. Und wenn Sie jetzt von den beiden Trägern, die da zu sehen sind, sagen müssten, welcher ist der Pfarrer Liebig? Ich glaube, die meisten würden sagen, klar, der vorne dran. Ja, er stand und steht viel vorne dran. Als Pfarrer, als Moderator, früher als stellvertretender Dechant, als Standesleiter der Schönstatt Mannesjugend, da kenne ich ihn schon noch vorher, war Diözesanleiter, war ich noch so mit auf Zeltlager als Steppke, als Diözesanpräses und. Leiter der Schönstatt Priesterbundes und bei vielen Projekten immer vorne dran. Im Prinzip ist das wie bei einem Tandem. Der vorne lenkt und hinten müssen wir ordentlich dämmeln. Ja, jetzt gibt es natürlich so einen bemerkenswerten Unterschied zum Tandem. Erstmal der hinten, da kann ich einfach mal die Füße hochlegen. Wenn der vorne losläuft und man hängt da an der Stange mit dran, dann muss man mit, egal wie schnell der wird. Hier im Pastoralteam, da haben sie mir die Mitarbeiter mal gesagt, Herr Pfarrer, Sie rennen vorne weg und uns geht hinten die Puste aus. Wenn ich so von meiner Erfahrung ausgehe, dann darf ich aber auch sagen, man geht auch gerne mit, selbst wenn es manchmal ein bisschen schneller geht. Zum einen, eben weil er viel macht und nicht einfach mit den Händen in Hosentaschen dasteht und machen lässt. Und zum anderen, weil es nicht einfach nur Arbeit ist, sondern herzliche Zusammenarbeit. Man spürt nicht nur meine Arbeit, das, was ich leiste, ist ihm wichtig, sondern auch ich selbst. Und das schafft etwas, das bleibt. Meine Abschiede sind mir schwer gefallen, hat er mir mal gesagt. Nicht, weil ich Aufgaben und Verantwortung, das vorne dran stehen, abgeben musste, das war einfach, sondern weil mir die Menschen ans Herz gewachsen sind, die ich zurücklasse. Ich glaube, es darf das für Sie und für euch alle sagen, es geht uns auch so, darum sind wir ja hier. Deswegen ist die Kirche nicht nur mit der Gemeinde aus Künzell gefüllt, sondern auch, ich weiß nicht, wo überall her, Gelnhausen, Hanau, Schröck, Steinhaus, Steinau natürlich, aus der Priestergemeinschaft und der Schönstadtbewegung. Vielleicht, so zum Test, ob Sie noch wach sind, können wir das gerade mal summarisch erheben. Wer ist denn hier und kommt nicht aus Künzell? Mal gerade einen Arm hoch. Ah, ja, gut. Ja, das sind wir nicht wenige, ne? Dankeschön. Ich denke, das ist schon eine Aussage, wenn nach zum Teil so vielen Jahren noch eine so gute Verbindung da ist, die einen auch bei Eis und Schnee mal ein paar Kilometer fahren lässt. Diese Träger auf dem Bild, das sind nicht einfach nur Träger, Traubenträger. Das sind Kundschafter. Das haben wir ja in der Lesung gehört. Die Geschichte ist eigentlich nur ein bisschen länger. Worum ging es da? Das Volk Israel war endlich an der Grenze zum gelobten Land angekommen. Aber was erwartet uns da? Bevor man sich da mit Mann und Maus hineinwagt, da werden Kundschafter ausgeschickt und die kommen zurück mit Riesentrauben. Ein wirklich herrliches und fruchtbares, ein reiches Land ist das, was vor uns liegt. Ein Land, in dem wir, wie Gott versprochen hat, Heimat finden dürfen. Geht aber weiter, es gab noch andere Stimmen, die haben wir in der Lesung nicht gehört. Die haben gesagt, ja, da gibt es aber nicht nur Riesenfrüchte, da gibt es auch Riesen. Die werden uns auffressen. Dieses Land wird unser Untergang sein. Das Volk Gottes an der Grenze zu einem unbekannten Land. Ich finde, das ist ein schönes und sehr treffendes Bild für die Kirche heute. Wir wissen nicht, wohin uns Gott führen will, wie die Zukunft aussieht. Wird es ein gelobtes Land sein oder gehen wir zugrunde? Der Priester von heute soll Kundschafter der Zukunft sein. Einer, der sich nicht nur theoretisch mit der Frage der Zukunft beschäftigt, sondern ganz praktisch. Der sich mutig in das neue Land hineinwagt und Früchte dieses Landes zeigen kann. Einer, der keine Angst vor Riesen hat, sondern aufbricht in der Hoffnung, gute Früchte zu finden. Mut und keine Angst vor Riesen trifft ihn schon. Also zum einen werden vielen da Bauprojekte einfallen. Hier für die Mitbrüder vom Bund sage ich nur Marienau. Ich sage Ihnen nicht, was das gekostet hat. Da kämen Ihnen die Tränen, nee, uns die Tränen. Und Sie würden meinen, wir hätten wirklich Geld. Für die Steinhäuser in Steinauer sage ich jetzt mal Pfarrheim. War auch so ein Ding. Und ich denke, hier in Künzell weiß ich nicht, aber gab schon bestimmt ein Bauprojekt. Ja. Immer. Und ein großes Projekt, wenn es gemacht wird, ordentlich, zukunftsträchtig. Aber mehr noch denke ich dabei eigentlich an seine Art. ein mutiges und beherztes Auftreten, die Fähigkeit und auch schnelle Bereitschaft, offen und klar einem die Meinung zu sagen. Mal ein Beispiel aus alten Tagen, das ihm so nachgesagt wird, ich weiß gar nicht, ob es wahr ist. Aber wenn nicht, ist es zumindest sehr, sehr passend erfunden. In den Weihexerzitien soll es gewesen sein, Bischof Eduard hält einen Vortrag und das dauert lang. Nach so etwa einer Dreiviertelstunde, Stunde, sagt ein junger Diakon, Exzellenz, wenn Sie jetzt noch ein bisschen weiterreden, schlafe ich auf der Stelle ein.
Ist aber wahr.
Ja, ist wahr, ne? Ja. Gut. Schön, oder? Ja. Er hat nichts gebracht, ja, aber muss man sagen. Muss einfach mal sagen, ja. Ich denke, das haben viele von uns auch mit, wenn man mit ihm zusammengearbeitet hat, es gehört einfach dazu. Man sagt doch, wie es ist und was ihn stört. Klar, ist nicht immer angenehm, aber irgendwo auch gut. Und wie gesagt, ich kenne ihn ja schon relativ lang, aus der Jugendarbeit noch, also wo ich noch damals Jugendlicher war. Und da erinnere ich mich schon auch sehr gut daran, dass er uns Jugendliche ermutigt hat, auch selbst offen Kritik zu üben und keine falschen Rücksichten auf Autoritäten zu nehmen. Man muss offen sagen dürfen, was man denkt. Das ist wichtig. Mut und keine Angst vor Riesen und Hoffnung auf Früchte, die man dann vorzeigen kann. Hoffnung braucht natürlich Vertrauen in Gott, sogar als erstes. Mein Gott, auf dich vertraue ich, in deine Hände lege ich mein Leben. Das war sein Primitspruch. Und der steht dann auf dem Bildchen auch hinten drauf, oben drüber. Der findet sich im Stundengebet der Kirche genau in der Komplett. Das beten wir, bevor wir uns schlafen legen. Schlafen wir allerdings nicht das ganze Leben. Und deshalb steht noch ein anderer Spruch da hinten drauf. Nehmt die Hoffnung auf eure Schultern. Hoffnung braucht Menschen, die anpacken. Nicht nur Vertrauen, der Vater im Himmel wird schon richten, sondern die selbst etwas tun. Die sehen und sagen, wenn etwas nicht in Ordnung ist, aber dann nicht einfach klagen, sondern sich sagen, das werden wir ändern. Die auch sehen, wenn etwas in Ordnung ist und das auch sagen können, betonen können. So machen wir das. Und das ist gut so. Haben Sie schon mal gehört, oder? Ja, dachte ich. Oder die mal was Neues probieren, einmal etwas wagen und dann noch einmal etwas Altes dafür sein lassen können. Man muss manchmal etwas dran geben. Und noch etwas, gibt das Bild her, das ich einfach nennen muss. Wenn Sie nochmal die beiden Kundschafter anschauen, die die Trauben tragen. Jetzt könnten wir mal die Rollen von vorhin tauschen. Der Priester, unser Priester, er läuft jetzt hinten. Was drückt das aus? Der Priester ist Wegbegleiter. Einer, der nicht den Weg vorangeht, sondern im Hintergrund mitträgt, begleitet und stützt. Menschen geistlich begleiten, das ist eine Aufgabe, die dir, Rudi, sehr, sehr wichtig ist und für die du dir schon immer sehr viel Zeit genommen hast. Als Jugendlicher, auch als Erwachsener noch eine Zeit lang, bin ich selbst zu dir gekommen. Als Jugendlicher jedenfalls habe ich mir noch nicht sehr viel dabei gedacht. Das waren ja manchmal ganze Nachmittage, in denen ich da war, erzählte, auch beichtete, Lebensfragen klärte. Und ich war ja kein Einzelfall. Das waren immer recht viele, die zu dir gekommen sind. Wie hast du das alles untergekriegt? Das wäre vielleicht sogar mal der Mühe wert, die alten Terminkalender, ich weiß, du hebst so auf, durchzuschauen, wie viele Stunden an geistlicher Begleitung da in den 25 Jahren zusammengekommen sind. Wenn ich das jetzt im Blick auf die Zeit so betone, möchte ich eigentlich nicht sagen, beeindruckend, dass es sich neben seinem Dienst als Kaplan und dann Pfarrer auch noch so viel Zeit genommen hat für geistliche Begleitung. Ich will vielmehr sagen, das finde ich gut, dass du in deinem Dienst als Kaplan und als Pfarrer damit einen klaren Akzent gesetzt hast und auch gut, dass du daneben noch vieles andere machst. Das ist gut, weil es uns als Priester und weil es Sie als Gemeinde daran erinnert, wofür wir uns Zeit nehmen sollen, vor vielem anderen. Für das geistliche Leben, für die Fragen des Lebens und vor allen Dingen für den persönlichen Dienst am Einzelnen, die persönliche Begegnung und Begleitung. Liebe Schwestern und Brüder, lieber Rudi, wenn man in die Jahre kommt, dann häufen sich die Krankheiten. Im weltlichen und im kirchlichen Bereich ist eine dieser Krankheiten die sogenannte chronische Jubilitis. Immer gibt es irgendwas zu feiern. Und ich bin ziemlich sicher, Sie haben uns Priester da auch schon mal stöhnen hören. Oh, schon wieder ein Jubiläum. Warum? Weil so ein Jubiläum oft den Charakter hat, wir feiern halt, weil wir so und so alt sind oder weil etwas so und so lange her ist, was in der Vergangenheit passiert ist. Wir schauen zu leicht nur nach hinten in die Vergangenheit bei Jubiläen. Heute feiern wir schon wieder eines, seines. Aber wir stöhnen nicht. Warum? Weil dieses Jubiläum uns nicht nach hinten schauen lässt, sondern vor allem nach vorne. Lieber Rudi, wir freuen uns mit dir an deinem Fest. Aber wir jubilieren nicht einfach nur und feiern. Wir wollen nach vorne schauen, in die Zukunft, in die Gott uns ruft, in die wir gehen wollen, gemeinsam mit dir. Amen.
Lieber Ulrich, herzliches Dankeschön für deine guten Worte. Das hat wahrscheinlich gut getan, vor allen Dingen deswegen, weil sie alle dabei waren, weil sie alle in der Predigt vorkamen. Und das ist entscheidend, dass wir nicht uns selber feiern. Das wäre nicht gut. Es geht darum, dass ihr alle mit dabei seid. Und das ist wichtig. Und dass wir spüren, da ist der liebe Gott mittendrin. Da sind ganz viele Spuren vom lieben Gott mittendrin. Und wenn ich drüber schaue, da fallen mir ganz viele Spuren ein. Und ich bin wirklich dankbar für diese 25 Jahre, für das, was du gesagt hast. Ein herzliches Vergelt's Gott. Und so wollen wir, liebe Schwestern und Brüder, jetzt miteinander unseren Glauben gemeinsam vor Gott hintragen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Und so wollen wir jetzt miteinander Fürbitte halten.